Nordwestradio. Studio Nordwest.
Wenn über das ganze Volk Daten erhoben werden, dann sind diese Daten da und wenn Daten da sind, will sie irgendjemand haben. Das heißt, früher oder später werden sie auch für Trivialstraftaten verwendet werden und dann noch später einfach nur zur Generalüberwachung. Einfach mal gucken, ne, was kann man denn über die Person rausfinden, ist der verdächtig? Rasterfahndung zum Beispiel ginge in Sekundenschnelle.
Erzählt Peter Leppelt von Prämandatum in Hannover. Der Diplom-Ingenieur hat mit seinem Kollegen Wulf Bolte ein Büro für Daten- und Jugendschutzberatung gegründet. Diese erste Einrichtung ihrer Art will Menschen vor leichtsinnigem Umgang mit ihren Daten warnen und ihnen ermöglichen, sich vor unliebsamer Weitergabe von Informationen zu schützen.
Ich finde das gefährlich zu sagen, die Daten sind sowieso schon überall und da können wir gar nichts machen. Das ist nämlich etwas, was Menschen passiv macht und resignieren lässt. Und dann denken sie, dann ist es ja auch egal, wenn ich meine E-Mails offen versende und die jeder mitlesen kann. Oder wenn ich Bilder in soziale Netzwerke stelle oder. Nein, es ist nicht egal und es kann alles noch viel schlimmer kommen. Und gerade diese Sache, die Daten sind eh schon alle bekannt, ist mir doch egal. Ich tue doch nichts Verbotenes, ich habe nichts zu verbergen. Das sind alles Sachen, die Menschen davon abbringen, sich zu wehren. Und wir müssen uns wehren.
Rena Tangens betreibt seit 25 Jahren das Arda-Möblement in Bielefeld. Von hier aus gehen viele provozierende Aktionen und Projekte gegen Datenschnüffelei und für den Schutz des Privatraums aus. Hier wird auch jedes Jahr der Big Brother Award verliehen an Personen und Institutionen, die besonders unliebsam aufgefallen sind im Umgang mit Datenschutz und der Privatsphäre. Sie hat auch die große Demonstration im September in Berlin gegen den Datenmissbrauch mit angestoßen. Zwischen der Aushöhlung der Privatsphäre, dem Datenleid, dem Schutzbedürfnis bewegt sich die heutige Sendung. Zu Wort kommen neben Hackern und Datenschützern Juristen und Betriebsberater sowie Künstler und Literaten. Das Wort erteilt ihnen dabei jeweils Thomas Kleinspin. Öffentliche Plätze sind videoüberwacht. Die Datenflüsse im Internet lassen sich nachvollziehen und kontrollieren. Auch die Zugriffe auf unsere Bankkonten sind nicht mehr wirklich sicher. Mithilfe von Bonus- und Bankkarten lassen sich unsere Einkaufsgewohnheiten ziemlich genau festhalten. Das System der Lkw-Maut lässt sich problemlos auch so umprogrammieren, dass nicht nur unser Weg in den Urlaub rekonstruiert werden kann, sondern jeder Kilometer auf der Autobahn. Und sind Sie sicher, Hörer der Gröningstraße in Bremen-Schwachhausen, dass wir nicht nur wissen, ob Sie Ihre Rundfunkgebühr bezahlen, sondern auch genau Ihre Hörgewohnheiten kennen? Oder von Ihnen in Oldenburg-Eversten erfahren, wenn Sie gleich Ihr Gerät abschalten? Ja, genau Sie mit dem blauen Hemd dort in der Küche. Der große Bruder weilt eigentlich schon unter uns. Technisch ist vieles möglich, was wir uns gar nicht so recht vorstellen können oder wollen.
Bei der Videoüberwachung finde ich so spannend, dass wir in den meisten Fällen das gar nicht mehr wahrnehmen,
sagt die Bremer Datenschutzbeauftragte Dr. Imke Sommer.
Dieses Gefühl, dass das ein Eingriff in ein Grundrecht ist, in ein eigenes, das besteht meistens gar nicht mehr, weil wir es für normal halten, dass wir videoüberwacht werden. Und das ist, glaube ich, insgesamt das, was am Datenschutz jetzt das spannende Element ist, woraus sich eine gesellschaftliche Debatte entwickeln kann, schon entwickelt hat, aber sich eben noch verstärken sollte, die Frage, was wollen wir da? Vor allem, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir es bei uns selber bewirken, dass wir das bemerken, dass das irgendwas mit unseren Rechten macht?
Für den neuen Polizeipräsidenten in Bremen, Holger Münch, ist es keine grundsätzliche Frage mehr, ob Videoüberwachung an bestimmten Brennpunkten eingesetzt wird.
Wir haben öffentlich überwacht, also durch die Polizei, zwei Örtlichkeiten, den Hauptbahnhof und die Diskomeile. Und die Diskomeile zur Nachtzeit, nämlich dann auch, wenn das Waffenverbot gilt. Und wenn es dort zu Ausschreitungen kommt. Das ist das, was wir selber machen. Ansonsten gibt es noch Videoüberwachung, insbesondere bei der BSAG, in den Straßenbahnen, in den Bussen, mittlerweile auch flächendeckend eingeführt. Das ist klar auch öffentlicher Raum und ich denke, das sind auch die wesentlichen Stellen, an denen wir zurzeit Videoüberwachung haben.
Dazu kommen dann noch viele private Betriebe, Geschäfte und Unternehmen, die ihre Überwachung kenntlich machen müssen, aber ansonsten nicht von der Polizei direkt kontrolliert werden. Für Münch ist Videoüberwachung zwar kein Garant für Erfolg und deswegen auch flächendeckend nicht sinnvoll. Dass sie dennoch Sinn macht, stehe aber außer Frage.
Es ist schon so, dass der Täter, der nicht im Affekt handelt, sich schon überlegt, ob er das macht, wenn er gerade beobachtet wird, durch eine Kamera beobachtet wird. Von daher haben wir erst einmal einen Rückgang der Fallzahlen. Das ist ja auch die vornehmliche Absicht. Zum Zweiten können wir Straftaten aufklären, die passieren. Das heißt, dass man dort auch wieder präventiv ansetzen kann. Wenn ein Täter erfährt, dass eine Reaktion auf die Tat kommt, dann ist das ja auch etwas, was man gerade bezweckt mit polizeilichen Maßnahmen. Und gerade bei Wiederholungstätern, wir haben vor kurzem wieder einen Sexualtäter gehabt, den wir auch über Kameras in der BSAG erkannt haben, hat das natürlich einen enormen Effekt, auch was Wiederholungsgefahr angeht. Und alles zusammen führt auch zu mehr Sicherheitsgefühl. Also dann, wenn sich ein verändertes Verhalten breit macht in der videoüberwachten Zone, dann fühlt sich der Bürger auch sicherer. Aber nur dann. Es macht aus meiner Sicht dort Sinn, wo man mit einer höheren Anzahl von Straftaten rechnen kann und wo viele Menschen unterwegs sind. Wir können ja nicht alles überwachen. Sonst sind wir im privaten Schutz, Beispiel Tankstelle. Und das ist insbesondere der öffentliche Raum, der sehr stark frequentiert wird und wo sich auch verschiedene Bevölkerungsgruppen treffen. Das ist gerade der öffentliche Verkehr. Ja, da trifft sich jedermann von alt nach jung und potenzielle Täter und Opfer. Das ist also hochgefährdet. Deshalb sind wir sehr dafür, im öffentlichen Verkehrsraum Videoüberwachung einzusetzen und eben an solchen Orten wie Disco-Meile und Bahnhof. Und natürlich kann man auch noch über die eine oder andere Möglichkeit in Bremen reden. Aber das muss man dann sehr sorgfältig tun, die Zahlen auswerten. Ich sag mal sowas wie Silvaleck etc. Das sind Möglichkeiten, die sich bieten. Aber ich glaube nicht, dass wir dazu kommen, flächendeckend Videoüberwachung einzusetzen. Das nicht öffentlich, das macht keinen Sinn. Wir wollen nicht Polizisten vor Bildschirme setzen. Das ist nicht unser Ziel.
Münch unterstreicht mehrfach, dass die Polizei verpflichtet sei, die gespeicherten Daten nach 48 Stunden zu löschen.
Das gilt grundsätzlich erstmal für alle Daten. Wir haben ja 4 Kameras mit entsprechender Aufzeichnung an diesen beiden Örtlichkeiten. Und nur dann, wenn wir einen Vorfall beobachten, also eine Straftat beobachten, dann wird natürlich das Bildmaterial aufgezeichnet zu dieser Straftat und ist dann auch Beweisgegenstand im Verfahren. Wird also ein Stück gesichert, diese Aufzeichnung. Alles andere wird nach 48 Stunden gelöscht. Das ist das Gleiche wie bei der BSAG, die machen es nach 36 Stunden.
Von einer ganz anderen Seite argumentiert der Berliner Kulturwissenschaftler und Videoexperte Peter Kammerer. Er hält die Videoüberwachung für einen Mythos.
Das hat mit einer Reihe von Dingen zu tun. Also einerseits damit, dass es uns eben als Sicherheitsinstrument verkauft wird, dass wir immer darauf eingerichtet wurden, ja, das macht die Straßen sicherer, das vertreibt die Drogendealer von der Straße, das vertreibt die Ladendiebe und so weiter und so weiter. Es ist ja nicht so, dass der Staat damit angefangen hätte, sondern wenn man es einen kürzeren Zeitraum historisch betrachtet, waren es ja die Läden und die Banken und Privatgeschäfte, die das angefangen haben, um ihr Privateigentum zu schützen. Das kann man sich ja also vorstellen, die allgemeinen Zwecke und auch als Servicefunktion, also im Bereich der U-Bahn zum Beispiel, die allerersten Kameras hat natürlich einfach betriebliche Funktionen, um die abzulaufen. Insofern kann man sagen, dass man sich in die Präsenz von Kameras im öffentlichen Raum gewöhnt hat. Und wenn jetzt sozusagen der Staat massiv damit anfängt, das einzuführen, ist im Grunde genommen schon zum vertrauten Bild gehört. Aber das reicht als Erklärung nicht aus. Natürlich sind es die ständigen Sicherheitsversprechungen einerseits und andererseits die ganzen Risikoszenarien oder Bedrohungsszenarien, die aufgebaut werden, andererseits. Und ich glaube auch gar nicht so sehr, dass es einen allgemeinen Wunsch nach Videoüberwachung gibt in der Bevölkerung, sondern ich würde sagen, es gibt sowas wie eine Akzeptanz im Sinne von, wenn es denn sein muss, dann lebe ich auch mit den Kameras, weil, und dann kommt eben dieses berühmte, wer nichts zu verbergen hat, hat ja auch nichts zu befürchten, was meiner Meinung nach der falsche Ansatz ist, über Videoüberwachung zu reden. Und ich spreche auch davon, dass wir die Angst vor dem Aufgenommenwerden zum Beispiel auch dadurch verloren hat, und das ist jetzt eine ganz andere Erklärung, dadurch, dass einfach jeder von uns mal eine Kamera in der Hand hat in der Zwischenzeit. Früher war eine Kamera, die aufzeichnen kann, noch ein besonderes technisches Gerät. Also früher, so in den 60er, 70er Jahren, während heute natürlich jeder eine Digitalkamera zu Hause hat und jeder auch jeden filmt und zu jeder Gelegenheit überall gefilmt wird, mit so einem touristischen Blick, mit so einem Family-Video-Blick, und dass sich auch daher das gesehen werden sozusagen oder das aufgenommen werden von man weiß nicht wem, von unbekannter Seite amalisiert hat auf eine Weise.
Anders als viele Datenschützer akzeptiert Kamera im Prinzip die Möglichkeiten der Überwachung, plädiert aber für mehr Rationalität.
Anders damit umzugehen, als erstes anders einen anderen Diskurs zu führen, das wäre mein Ansatz, also zu sagen, Videoüberwachung ist weder das Allheilmittel noch das absolut Böse, das behaupte ich ja auch nicht. Also ich will nicht sagen, dass jede Videoüberwachungskamera, die da hängt, abgeschafft werden muss. Also selbstverständlich gibt es vollkommen nützliche und sinnvolle Videoüberwachungsmaßnahmen, also an der jüdischen Synagoge und an anderen gefährdeten Objekten. Und an solchen gefährdeten Objekten, das zeigen auch Untersuchungen, wirkt Videoüberwachung relativ gut. Also schafft es tatsächlich, Schmierereien und Vandalismus zu verhindern. Was wir machen müssten, ist meiner Meinung nach eben erstmal einen rationalen Diskurs zu führen und nicht zu glauben, egal was passiert, wir brauchen Videoüberwachungskameras. Und so wird der Diskurs im Augenblick geführt. Irgendwo fällt, also um es polemisch zu sagen, irgendwo fällt ein Sack Reis um und die Politiker sagen, wir brauchen Videoüberwachung, dann wäre das nicht passiert. Und wenn man sich das anschaut, was für Funktionen so eine Kamera alles machen muss, wird es eigentlich ziemlich eindeutig. Also angefangen hat es mit, wir vertreiben die Drogendealer von den Straßen, dann die Ladendiebe aus den Läden, dann die Terroristen, dann die organisierte Kriminalität. Dafür brauchen Videoüberwachung. In England ist man inzwischen so weit zu sagen, in Fußgängerzonen sorgen Videoüberwachungskameras dafür, dass Leute kein Papier mehr auf die Straße schmeißen. Wir verhindern Selbstmörder in den U-Bahnen und so weiter und so weiter und so weiter. Also eine ganze Bandbreite von Funktionen, die so eine Kamera im Grunde genommen oder ein Technologietyp übernehmen soll. Und das ist, irgendwie ist es völlig logisch, dass er das eigentlich alles schaffen kann. Also man sieht da, wie alles Mögliche reinprojiziert wird. Ich würde erstmal dafür plädieren, anders darüber zu reden. Und anders damit umzugehen, das überlasse ich sozusagen den Leuten. Das ist sozusagen das Schöne, es gibt kein Rezept, wie man anders damit umgeht. Und also es gibt auch eine Art Fetischisierung der Kameras, also eine Art von, ich stelle mich zu sehr auf sie ein und indem ich sie wahnsinnig kritisiere, erhöhe ich auch ihren Wert im Grunde genommen. Wo es dann interessant wird, ist, warum hält man trotzdem dran fest? Und das hat ganz viel zu tun, meiner Meinung nach, mit unserem allgemeinen Glauben an eine bestimmte Wirkkraft der Bilder. Das hat natürlich auch damit zu tun, insofern haben auch die Kritiker recht, das hat viel damit zu tun mit sowas wie, wir halten unsere Städte sauber, mit, wir wollen den Konsumenten Vorrang geben vor Leuten, die wir nicht so gerne haben in der Innenstadt. Vor allen Dingen auch, was für Signale, was für Symbole will die Politik aussenden? Also viel mit symbolischer Politik zu tun.
Datenschützer dagegen sind eher skeptisch und kritisieren die Seite der normativen Ordnung. Sie fragen, ob die Daten tatsächlich vollständig und in allen Fällen gelöscht werden. Der Datenschutz, wenn nicht jetzt, so doch vielleicht in der Zukunft nicht beachtet werden könnte. Mit den technischen Möglichkeiten werden auch neue Begehrlichkeiten geschaffen, meint jedenfalls der Datenexperte Peter Leppelt.
Wenn man den Staat als Dateninteressent sieht, und das sollte man tun, spätestens seit den Antiterrorgesetzen seit 2001, die eingeführt wurden, ist da ein gigantischer Datenpool, auf den zugegriffen werden kann. Dazu zählt natürlich auch die Maut, also das Mautsystem, was da eingeführt wurde mit den Kfz-Schilder-Scanning, das automatisiert bei jedem Fahrzeug durchgeführt wird, das unter so einer Mautbrücke durchführt. Das ist tatsächlich der Fall und es gibt zahlreiche Stimmen, die diese Daten für verschiedene andere Dinge nutzen möchten, obwohl es eigentlich eine Zweckbindung gab damals. Das war Bedingung der Datenschützer, dass dieses System überhaupt eingeführt werden darf. Aber wie das so ist, wenn viele Daten vorhanden sind, will sie irgendjemand haben. Das war bis jetzt immer so und das wird auch so bleiben. Wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass die Vorratsdatenspeicherung bereits eingeführt ist, also sprich die lückenlose elektronische Kommunikationsüberwachung jedes Bundesbürgers über ein halbes Jahr hinweg, also sprich sowas wie E-Mails, Faxe, Telefonate und da geht es halt sowas rum wie wer mit wem, wann und wo vor allem, ganz spannender Punkt. Das heißt, wenn ich mit meinem Handy telefoniere, dann wird auch der Ort abgespeichert für ein halbes Jahr, weil so ein Mobiltelefon natürlich ortbar ist, das ist den meisten mittlerweile bekannt. Aber dass es halt ein halbes Jahr ein sehr exaktes Bewegungsprofil gibt von jedem einzelnen Handybesitzer in Deutschland, ist nicht jedem so klar.
Der Verdacht, dass der Staat auch Daten speichert oder zumindest speichern könnte, wird durch Vorhaben wie Rasterfahndung, Telefonüberwachung oder die Diskussionen um die Legalisierung von Computerzugriffen verstärkt. Dass diese Zugriffe auf private Daten ganz grundsätzlich gehen, zeigen die Skandale der letzten Zeit bei der Telekom, der Deutschen Bahn oder der Postbank. Dass das auch ganz banaler geht, weiß Nils Sommer, der gerade an der Oldenburger Universität seine Abschlussarbeit im Fach Informatik geschrieben hat. Er hat in den USA einen Preis dafür bekommen, dass er Lücken in Programmen von Banken aufgedeckt hat.
Das Besondere bei diesem Wettbewerb ist, dass man echte Computersysteme hatte, die man angreifen sollte. Also es war nicht irgendein künstliches Szenario, sondern man hatte wirkliche Systeme, die man angreifen sollte, wie sie auch so von jedem benutzt werden. Also zum Beispiel ein Windows-System mit dem aktuellsten Browser und ein Mac-System auch mit verschiedenen Browsern drauf. Als ein Angriffspunkt in diesem System waren halt diese Webbrowser zur Verfügung, wo man halt simuliert hat, dass ein Benutzer verschiedene Webseiten besucht und darunter auch eine Webseite hat, die von dem Angreifer, also in dem Fall demjenigen, der am Wettbewerb teilgenommen hat, kontrolliert wurde. Und da bei diesem Wettbewerb habe ich halt durch vorher nicht bekannte Lücken demonstriert, dass man sowohl beim Internet Explorer, beim Firefox und beim Apple Safari Webbrowser dadurch in diese Systeme eindringen konnte.
Hier haben sich inzwischen die Methoden gewandelt. Sie sind verfeinert worden und damit für Benutzer immer schwerer durchschaubar.
Vor einigen Jahren passierte das meiste beim Diebstahl von Konten immer noch über das sogenannte Phishing, also dass man auf eine Seite umgeleitet wurde, die durch irgendwelche Geschichten, die sie erzählt hat, so getan hat, als ob sie die Bankseite wäre und unbedingt ihre Kontodaten braucht. Sowas passiert heute nicht mehr so häufig oder nicht mehr so erfolgreich wie früher, weil der Benutzer schon etwas aufgeklärter ist. Man geht vorsichtig damit um, man weiß, dass diese Daten wichtig sind und dass man sie auf keinen Fall irgendwo eingeben sollte, wo sie nicht hingehören. Was aber heute öfter passiert, ist, dass durch Sicherheitslücken in den Systemen in eine große Anzahl von Rechnern eingedrungen wird und bei diesen Rechnern dann einfach darauf gewartet wird, bis der Benutzer eine Banktransaktion durchführt. Und für den Benutzer sieht das dann weiterhin genauso aus, als ob er die gleiche Transaktion ausführen würde, weil alles, was der Benutzer sieht, ist ab dem Zeitpunkt, wo der Rechner kompromittiert wurde, von dem Programm bzw. dem Angreifer kontrolliert. Es sieht so aus für den Benutzer ganz normal, als ob er die Überweisung, die er tätigen will, auf das Konto von wem auch immer so durchführt. Aber in Wirklichkeit tauscht das Programm, was den Rechner kontrolliert, die Zieldaten der Transaktion um, sodass es zum Beispiel auf einem von dem Angreifer kontrollierten Konto das Geld landet, ohne dass der Anwender direkt davon was mitkriegt. Was ja auch viel passiert, ist, dass diese Computer dann einfach zu anderen Zwecken missbraucht werden, zum Beispiel um ganz banal einfach nur E-Mail-Werbung, also sogenannten Spam, zu versenden oder aber auch für Angriffe auf andere größere Computersysteme genutzt wird, wie man vor Jahren schon gehört hat, dass mehrere tausend Rechner dann benutzt wurden, um eine Webseite lahmzulegen, indem sie einfach sehr oft aufgerufen wird und dieser Last nicht mehr standhält, um die Webseitenbetreiber einfach nur zu schädigen oder zu erpressen.
Wenn ich jetzt böswillig wäre und bei einer bestimmten Person einbrechen möchte, digital, also auf ihrem PC oder ihrem Smartphone, ihrem Handy oder ihren biometrischen Personalausweis auslesen möchte und ähnliche Dinge,
weiß auch Peter Leppelt aus langjähriger Erfahrung.
Dann gibt es da grundsätzlich zwei Angriffsstrategien. Das ist einmal technische Art, also sprich, ich nutze Sicherheitslücken aus. Das ist auch das, was in den Medien meistens herumgeistert. Und dann die zweite, sehr vielversprechendere Methode ist Social Hacking, nennt sich das, oder Social Engineering. Das heißt, ich überzeuge das Opfer davon, möglichst das zu tun, was ich von ihm gerne hätte. Das klappt praktisch immer. Da vielleicht mal ein Beispiel. Ich gucke, ob derjenige, den ich angreifen möchte, ein Facebook-Profil hat oder ein Schüler-VZ-Profil oder ein Mein-VZ-Profil. Es gibt mittlerweile elend viele Social Networks in Deutschland und versuche da persönliche Informationen abzugreifen. Also sprich, wo wohnt der Mensch, mit wem umgibt er sich, was für Interessen hat er, und dann versuche ich, eine E-Mail zu verfassen, deren Anhang er auf jeden Fall öffnen wird. Das klappt meistens. Und dieser Anhang ist dann natürlich ein Virus, den ich persönlich selber geschrieben habe. Dadurch findet ihn auch kein Antivirenprogramm. Und schon ist der Rechner des Nutzers oder des Opfers infiziert. Und dann kann ich mit diesem Computer machen, was ich möchte.
Im ersten Augenblick harmloser klingt vielleicht der häufig praktizierte Verkauf von Informationen von Kunden bestimmter Firmen, die diese womöglich sogar mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hatten. Zusammen mit anderen Daten lässt sich daraus jedoch mühelos ein Profil jedes Einzelnen erstellen. Das mag im Online-Buchhandel vielleicht noch harmlos sein und nur Briefkästen vollmüllen. Sind diese Profile jedoch einmal angelegt oder die Daten der Kreditkarten bekannt, sind den Fantasien und Begehrlichkeiten möglicher Nutzer Tür und Tor geöffnet. Und das findet der Datenschutzexperte und Professor an der Fachhochschule in Frankfurt, Peter Wedde, gar nicht lustig.
Man muss nicht aufs alte Bargeld zurückgreifen, aber man könnte ja einfach mal gucken, wie werden Datenbestände gerade auch bei Kreditkartenfirmen benutzt. Wenn die wirklich nur zu Abrechnungszwecken benutzt werden, wäre das ja okay. Wenn die zu Marketingzwecken gleichzeitig auch benutzt werden, wäre das auch nur okay, wenn die Konsumenten klar darüber aufgeklärt würden. Aber es weiß ja letztlich niemand, was mit den Daten passiert, außer ein paar Spezialisten. Und wenn man Firmen einfach dazu zwinge, so an die Freiwilligkeit glaube ich da nicht mehr so richtig, wenn man Firmen dazu zwingen würde, ihren Kunden, ihren Konsumenten diese Information zu geben: Wir verwenden eure Kreditkartendaten, um sie zu Werbezwecken, und zwar ganz konkret zu Werbezwecken in diesen Bereichen zu verwenden, dann wird der ein oder andere bei kleineren Beträgen vielleicht schon dazu kommen, lieber per Bargeld zu zahlen.
Technisch gesehen ganz ähnlich lassen sich Daten zusammentragen, die für Arbeitgeber interessant sein könnten. Erst unlängst ist in den Rundfunkanstalten die Debatte entbrannt, ob man potenzielle Mitarbeiter bei ihrer Einstellung Bluttests unterziehen dürfe. Peter Wedde ist nicht nur Datenschützer, sondern auch Arbeitsrechtler.
Stellen Sie sich einfach nur die Firmen vor, die es in letzter Zeit gegeben hat, die tatsächlich unter Korruptionsverdacht standen nach nationalem Recht, wo die Compliance-Abteilungen hier und da zu kleinen internen Staatsanwaltschaften geworden sind und weit, weit über die gesetzlichen Befugnisse rausgegangen sind. Das ist so ein Punkt, der rechtlich ungeklärt ist. Und neue datenschutzrechtliche Probleme, das Thema hört ja nie auf, sieht man mit neuen Technologien verbunden. Also wenn Sie nur dran denken, Voice-over-IP-Telefonie ist inzwischen Standard geworden in vielen Firmen. Das ist das erste Mal so, dass dann die internen Administratoren theoretisch auf die gesprochenen Daten zugreifen können, also auf die Telefongespräche. Das war früher sehr viel komplizierter. Derzeit ist ein ganz anderes Thema da, nämlich all die Einflussfaktoren, die aus Amerika zu uns rüberkommen. Die Firmen hier zwingen im Bereich Compliance ihre Beschäftigten bestimmten Recherchen zu unterziehen. Und das ist ja rechtlich ein ganz spannender Punkt, mit dem ich mich im Moment ziemlich intensiv befasse. Kann es eigentlich sein, dass amerikanisches Recht bei uns Eingriff in Persönlichkeitsrechte rechtfertigt von Arbeitnehmern? Kann es in einer amerikanischen Firma sein, nur weil in Amerika das Gesetz ist, dass hier der Arbeitgeber die E-Mails lesen muss? Man stellt dann relativ schnell fest, das ist alles rechtlich noch unbeackert und da hat man natürlich sehr schnell ein sehr praxisnahes und aktuelles Forschungsfeld.
Das zusammen mit den neuen winzigen Sendern, die unsichtbar angebracht werden können, ergibt ungeahnte neue Möglichkeiten oder Gefahren.
Die sogenannten RFID-Chips sind ja auch so ein spannender Punkt, diese kleinen Senderempfänger, die man in Preisetiketten hat. Wenn Sie sich das mal vorstellen, Sie haben sowas im Werksausweis dabei und haben dann noch Medikamente in der Tasche, die auch so einen Chip haben, kann der Arbeitgeber sehen, was Sie für Tabletten in der Tasche haben, wenn die Technik nicht entsprechend blockiert. Auch das ein spannendes rechtliches Feld, das uns in Zukunft sicher beschäftigen wird.
Vor allem deswegen auch, weil diese Chips unkontrolliert in alle Bereiche eindringen können. Im Arbeitsbereich genauso wie im Konsum, Marketing oder der Überwachung. Hier macht sich besonders bemerkbar, dass es noch immer kein überarbeitetes Bundesdatenschutzgesetz gibt, wie Peter Wedde sagt.
Ja, man muss mal sehen, dass das Datenschutzgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz, ja 25 Jahre alt ist praktisch und für Verwaltung geschrieben worden ist, für den öffentlichen Dienst. Der privatrechtliche Bereich kommt da ja nur am Rande vor und der ist ja gerade der viel wichtigere geworden. Vor 20, 30 Jahren dachte man noch, man wird mit wenigen Großcomputern auskommen und man hat an diese PC-Zeit ja nie gedacht, die ist jetzt eingetreten und wir haben eigentlich kein stringentes Datenschutzrecht für den privatrechtlichen Bereich, also für den Bereich privater Firmen und schon gar nicht für den Bereich des Arbeitsverhältnisses. Und deswegen müsste man eigentlich ein ganz neues Datenschutzrecht schaffen. Da ist aber die Politik seit Jahren schon nicht in der Lage dazu. Im Bundesdatenschutzgesetz fehlt beispielsweise eine durchgängige staatliche Aufsichtsfunktion. Die ist zwar durch die Aufsichtsbehörden so ein bisschen da, aber ist nicht wirklich wirksam. Das wäre so ein Punkt, den man novellieren müsste. Man müsste das Datenschutzgesetz modernisieren, also Datenschutzaudits beispielsweise generell einführen. Damit macht man in Schleswig-Holstein für den öffentlichen Bereich sehr gute Erfahrungen. Für den Bereich des Arbeitsverhältnisses wird ja schon lange gefordert, ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, das jetzt wieder nicht geschaffen wurde bisher, das aber für all die beschäftigten Daten ja sehr wichtig ist. Im Moment ist ja gerade wieder der neueste Skandal Bluttests bei Arbeitgebern. Das ist juristisch einfach nicht so eindeutig geregelt, dass man sagen kann, es ist zulässig oder unzulässig, sondern die Juristen sagen immer sofort, na ja, es kommt drauf an. Und das macht deutlich, dass weder für Arbeitgeber noch für Arbeitnehmer eine verlässliche Rechtsgrundlage da ist. Ob solche Novellierungen durchsetzbar sind, da kann man ein bisschen skeptisch sein. Der Gesetzgeber schiebt das seit Jahren vor sich her, aber man muss auch sehen, der Leidensdruck ist höher geworden, auch der des Gesetzgebers in den letzten anderthalb Jahren. Die vielen Skandale haben in der Öffentlichkeit im Datenschutzbereich ja schon dazu geführt, dass Bürger sich fragen, warum tut der Gesetzgeber dann nichts? Und ich hoffe schon, dass es eine Novellierung geben wird, aber wie das immer so ist bei Novellierungen, da werden natürlich dann alle Seiten bedient. Da werden auch Arbeitgeber und verantwortliche Stellen, also Stellen, die Daten verarbeiten, beispielsweise im Rahmen Adressenhandel, bedient werden. Und dann hat man hinterher wieder ein Datenschutzrecht, das eben doch nicht konsequent darauf abstellt, dass die Betroffenen über ihre Daten verfügen sollen und nicht Adressenhändler oder Arbeitgeber.
Rechtliche Rahmenbedingungen für den Datenschutz und der technische Wandel. Das war Peter Wedde, Arbeitsrechtler und Datenschutzexperte an der Fachhochschule in Frankfurt am Main.
Zum Beispiel RFID, das heißt Radio Frequency Identification, das sind Funkchips. Der Handel wollte die gerne statt der Strichcodes, die jetzt auf allen Warenverpackungen drauf sind, auf die Waren aufbringen und damit die Ware identifizieren per Funk.
Erzählt Rena Tangens. Sie hat den Föbot in Bielefeld mitgegründet, in dem Menschen und Institutionen vernetzt sind, die sich gegen Datenmissbrauch wehren wollen. Datenschutz und Missbrauch ist das Thema im heutigen Studio Nordwest im Nordwestradio.
Und das Gefährliche daran ist aber, dass da eben nicht nur draufsteht, das ist ein Frischkäse mit 15% Fett und Kräutern und wurde hergestellt von Firma XY aus Deutschland, sondern da steht auch noch mit drauf auf diesem Chip, ich bin die Verpackung mit der Nummer 23 42 88 57 11. Diese Nummer ist weltweit eindeutig vergeben. Kann jemand, der einen bestimmten Gegenstand, der gechippt wurde, bei sich trägt, anhand dieses Gegenstandes verfolgt werden. Also durch Anfunken kann man diese Nummer halt erfahren. Und wenn man die an anderer Stelle auch erfährt, dann weiß man, hier ist er vorbeigekommen, dort ist er vorbeigekommen und so weiter. Und das ist keine Fantasie von uns, sondern da gibt es tatsächlich auch schon ein Patent drauf. Und diese RFID-Chips, diese Technologie ist sicher etwas, was wir vom Föbot bekannt gemacht haben in Deutschland mit den damit verbundenen Risiken. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass eine Einführung auf Einzelprodukten erstmal nicht passiert ist. Aber da müssen wir wachsam sein und auch dranbleiben.
Und das ist das Ziel der meisten Datenschützer. In diesem großen Dunstkreis von bekannten und unbekannten Datensammlungen und technischen Möglichkeiten wachsam zu sein und gleichzeitig Menschen zu aktivieren, das selbst auch zu tun.
Wir können nie hundertprozentig sicher sein bei Technik. Das ist etwas, was man beim Hacken gleich zu Anfang lernt. Und mit dieser Unsicherheit müssen wir halt auch leben. Deshalb aber ist ein wichtiger Punkt, dass Daten möglichst überhaupt nicht gesammelt werden sollten, weil niemand sicherstellen kann, dass sie sicher aufbewahrt werden, dass sie nicht irgendwann weitergehen, dass sie tatsächlich gelöscht werden. All diese Sachen sind viel schwerer, als von vornherein zu sagen, diese Daten werden überhaupt nicht erhoben. Und das ist sicherlich etwas, worauf man an vielen Stellen hinwirken muss.
Da mache ich mir eigentlich gar nicht so viele Sorgen. Ich glaube, wir werden einfach lernen, mit dieser neuen Technik umzugehen,
sagt der Schriftsteller Ilija Trojanow. Er hat zusammen mit Juli C. ein Buch gegen den Sicherheitswahn geschrieben.
Wo ich mir viel mehr Sorgen mache, ist, wie werden wir als Gesellschaft diese Privatsphäre schützen? Was für Mechanismen werden wir jetzt aufbauen, einbringen, die angesichts einer enormen technischen Vehemenz. Das, selbst mir als jemand, der sich jetzt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, ist mir immer wieder mal also fast schummrig vor den Augen geworden, was da an Technik, zum Beispiel Überwachungstechnik, Kontrolltechnik jetzt schon möglich ist, was entwickelt wird. Das sind phänomenale Möglichkeiten der Manipulation, der Kontrolle, dass einem Hören und Sehen vergehen kann. Und gegen diese technische Entwicklung müssen wir eigentlich ganz neu uns als Gesellschaft formieren und sagen, die Privatsphäre, Intimsphäre des Einzelnen muss jetzt erst recht im Sinne einer freiheitlichen Gesellschaft entwickelt, definiert werden. Denn es gibt keine andere Möglichkeit, kein anderes Bollwerk, nicht nur gegen Übergriffe seitens des Staates, sondern auch, wie wir in den letzten Jahren ja zunehmend erfahren, gegenüber den Übergriffen von großen Konzernen, Privatfirmen oder auch Betrügern, also all das, was im Privatwirtschaftlichen auf uns zukommt.
Also es gibt Dinge, gegen die man sich schützen kann und es gibt Dinge, bei denen es einfach nicht geht.
Meint Peter Leppelt.
Beispielsweise dieses durch die Viertel laufen und sich Häuser angucken, kann man nicht verhindern. Man wohnt irgendwo und sobald die Adresse bekannt gegeben ist, kann man es auch nicht verhindern, dass sich jemand diese Wohnung anguckt. Wogegen man allerdings was machen kann, ist, bezogen wieder auf das Internet zum Beispiel, dass man nicht bei jeder trivialen Gelegenheit seinen vollen Namen und Adresse angibt. Das ist ein ganz billiger, ganz einfacher Trick, den auch jeder befolgen sollte. Wo immer es geht, möglichst nicht den echten Namen angeben. Außerdem gibt es zahlreiche Mittel technologischer Art, die automatisierte Datenweitergabe im Hintergrund zu verhindern oder einzuschränken oder zumindest auf das zu beschränken, was man gerne hätte. Wenn man jetzt einen Standard-Windows-PC aus irgendeinem Elektromarkt kauft und mit diesem ans Netz geht, dann ist man praktisch ein offenes Buch. Also wenn ich es wollte, könnte ich jede beliebige Person in Deutschland, wenn sie nicht sehr, sehr stark technikbewandert ist, angreifen und sämtliche Daten ausforsten. Das ist kein Problem. Es funktioniert eigentlich immer. Gegen solche Art von Angriffen kann man aber effektiv etwas tun.
Dazu zählt sicher auch, dass man sich genau überlegt, welcher Werkstatt man seinen Rechner anvertraut. Erstaunlicherweise hat sich bis heute noch nicht durchgesetzt, dass der EDV-Fachmann ein Vertrauensberuf ist, wie der Arzt oder der Notar. Beim Datenschutz greifen private, gesellschaftliche und politische Ebenen sehr stark ineinander. Keine kann man wirklich vernachlässigen.
Wenn das Kind schon im Brunnen ist sozusagen, kann man immer noch ein bisschen was tun. Also das bieten wir natürlich auch an. Man hat ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein Grundrecht, abgeleitet aus dem Grundgesetz. Wurde in den 80er Jahren formuliert, aufgrund der damalig andiskutierten Volkszählung. Da gab es ja riesige Proteste aufgrund des Datenschutzes.
An die Volkszählung erinnert auch die Bremer Datenschutzbeauftragte Imke Sommer.
Das Interessante ist ja, dass es eine gesellschaftliche Situation gab, in der das ein großes Thema war. 1987, das ist die Volkszählung. Da ist das wirklich debattiert worden. Sehr, sehr viele Menschen haben gesagt, dass sie ihre Daten nicht weggeben wollen. Und es hat sich seitdem was getan in der Gesellschaft. Und das sehe ich auch, dieses schleichende immer mehr hinnehmen. Anfangs komme ich da immer mit meinem Fahrrad in einen videoüberwachten Raum und merke es immer noch und habe es ständig im Bewusstsein. Ich fahre da rein und nach 2 Jahren ist es mir eben nicht mehr permanent im Bewusstsein. Aber die Videoanlage ist ja noch da. Nicht? Also dieser Gewöhnungseffekt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir gemeinsam uns entscheiden, was wir da wollen.
Dieses Grundrecht besteht weiterhin. Es ist eher ein theoretisches Recht, weil es praktisch kaum durchsetzbar ist. Wenn ich jetzt Daten im Internet angebe oder wenn Daten im Internet von mir kursieren, dann habe ich theoretisch das Recht, diejenigen anzuschreiben, die diese Daten besitzen und die Löschung zu verlangen. Außerdem die Herausgabe der Quellen. Praktisch ist es sehr schwierig. Man kann das tun. Wir bieten das auch an. Wir setzen das für unsere Kunden durch, weitestgehend. Allerdings sind die Quellen niemals vollständig. Es ist halt so, dass heutzutage Daten gesammelt werden, kopiert werden, weiterverbreitet in beliebiger Schnelle und beliebiger Masse. Das geht jetzt einfach sehr viel schneller als damals noch in den 80ern. Und dann halt weltweit verbreitet werden. Es ist ganz schwierig, solche Daten wieder einzufangen. Deswegen sollte man auch im Vorfeld damit anfangen. Also sprich, wenn es wirklich schon zu spät ist, dann hat man ein Problem am Hals.
Für mich ist dieses Schaffen von Medienkompetenz, was für viele Institutionen im Moment ein wichtiger Punkt ist, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, dass dieses Selbstbewusstsein bei Jugendlichen, Nein zu sagen, wenn im Internet gefragt wird, also es muss ja inzwischen gefragt werden, ne, sollen deine Daten verwendet werden, da einfach mal Nein zu sagen und zu wissen, ich darf Nein sagen, ohne dass ich dann diese Leistung nicht bekomme. Das ist ja jetzt die neue Regelung nach dem veränderten Bundesdatenschutzgesetz. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, da so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, ein Grundrechtsbewusstsein zu entwickeln. Ich darf das. Ich darf Nein sagen und ich darf auch mal nachfragen, wenn ich merke, ich werde in einem Geschäft videoüberwacht, darf ich nachfragen, warum machen die das und kann mich darüber beklagen, dass das Schild nicht deutlich genug ist und habe sozusagen da ein Recht, was ich durchsetzen darf. Das ist mir ganz wichtig, das zu schaffen.
Eine freie Entfaltung gibt es nur, wenn Menschen sich dafür frei fühlen und nicht befürchten, dass sie später irgendwelche Nachteile haben, weil sie zum Beispiel ihre Meinung geäußert haben oder mit anderen Leuten Kontakt gehabt haben. Und das ist eine Erkenntnis, die wir aus unserer praktischen Arbeit mit Computern, mit Vernetzung gewonnen haben. Und genau das hat uns dazu gebracht, uns für Datenschutz und für Bürgerrechte auch in einer digitalen Gesellschaft einzusetzen.
Das Internet selber sorgt eigentlich lediglich für eine Beschleunigung. Es ist einfach die Möglichkeit, Dinge schnell zu verbreiten, schnell zu kopieren, möglichst schnell irgendwo anders hin zu transportieren. Es ist aber nicht eigentlich das Problem. Es ist eher eine Hilfe, Informationen sehr schnell und sehr umfangreich zu verbreiten. Und insofern, Daten sammeln gibt es seit gut 50 Jahren. 40, 50 Jahren ist auch Direct Marketing aktuell, wird auch gemacht. Es ist nichts Neues. Es ist halt bloß in diesem Umfang neu. Die Dimensionen sind ganz anders geworden durch die starke Vernetzung. Es ist aber eigentlich kein Problem des Internets. Das Internet ist einfach nur ein Medium, was dabei hilft.
Vorstellungen vom Datensammeln, von der Kontrolle des öffentlichen Raums und vom genauen Erfassen der Menschen hat es schon in absolutistischen Gesellschaften gegeben. Bereits im 17. Jahrhundert haben sich Menschen gegen die Einführung von Beleuchtung in den Städten gewehrt, weil sie ahnten, dass die Obrigkeit nun auch nachts die Straße überwachen wollte. Heute treffen Videoüberwachung oder das Internet auf Menschen, die an eine Masse von Bildern und Datenspeicherungen gewohnt sind. Das prägt unser Weltbild und unsere Vorstellung von einem normalen Menschen mit normalen Daten, die sich in einem Computer erfassen lassen.
Es scheint so zu sein, als müsste man sich davor hüten, durch zu große Abweichung von der Norm auffällig zu werden und dadurch sich seine wirtschaftliche Zukunft zu verbauen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in unserem Menschenbild eigentlich zunehmend die Freiheit aus den Augen verlieren. In der Diskussion, ob es jetzt im privaten Raum ist oder in der Öffentlichkeit, kommt Freiheit als Wert hier ganz selten vor. Viel, viel stärker, glaube ich, sind wir geprägt als Teilnehmer bestimmter wirtschaftlicher Abläufe, das heißt als Konsumenten, als Verdiener, als User. Das heißt immer in einer pragmatischen, wirtschaftlich sinnvollen Funktion und weniger in einer ideellen, idealistischen Funktion. Und das ist, glaube ich, auch eine wirklich sehr ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie.
Was die Datenflut und die Bilder mit uns machen, aus der Sicht der Trojanow. Seine Haltung ist geprägt von seinen eigenen Erfahrungen in totalitären Bulgarien.
Ich bin jemand, der seit jeher einfach Probleme hatte mit Verordnungen, mit Befehlen, mit Über- und Unterordnungen, bin in der Schule oft auffällig geworden. Ich glaube, dass manche Menschen haben ein intensiveres Gefühl oder ein intensiveres Bedürfnis nach Freiheit und nach Individualität. Bei mir ist es mit Sicherheit auch gekoppelt mit meiner Herkunft. Ich bin ja noch im totalitären Bulgarien geboren. Und eines der Sachen, die mich schon als jungen Mann sehr beschäftigt haben, die mir wahnsinnig erschienen ist. Unsere Wohnung war verwanzt von der bulgarischen Stasi. Und ich konnte dann später die Gespräche nachlesen, die Erwachsenen geführt haben, als ich ein Kleinkind war. Und das ist irre, wenn ich mir das vorstelle. Und ich habe das schon sehr, sehr ernst genommen, muss ich sagen. Also sowohl das, was wir in der Schule gelernt haben über das Dritte Reich, als auch das, was ich dann während des Ostblocks und auch nach 89 gehört und selber recherchiert habe. Dieses Moment von nie wieder, dieses Moment von daraus müssen wir lernen, das ist wirklich die größte Gefahr, die überhaupt uns bedroht. Irgendwelche Formen von Machtkonzentration, von Totalitarismus, von fehlenden demokratischen Prozessen. Das ist sozusagen der allerschlimmste Terror. Der Terror Hitlers und Stalins war ja mit Abstand der schrecklichste, den die Menschheit jemals erlebt hat. Und ich habe das schon sehr ernst genommen, dass man sagt, wir müssen alles dafür tun, dass das nicht wieder passiert. Und insofern bin ich erschrocken, schockiert und auch aufgestachelt durch diese moralisch-ideelle Laissez-faire-Haltung vieler Leute.
Ilija Trojanow über seine eigenen Erfahrungen mit Daten und vermeintlichem Schutz. Kafka, Orwell und der dritte Mann. Datenfluss und der Schutz der Privatsphäre. So heißt das heutige Studio Nordwest im Nordwestradio.
Ich denke, dass wir ein gewisses Gespür entwickelt haben, um die kritischen Punkte zum Beispiel bei einer Technologie herauszufinden und zu gucken. Und die Herangehensweise dabei ist schon das Hacken, das Spielerische, das Ausprobieren. So, was könnte man damit denn auch alles machen? Und wenn ich das jetzt nicht nach Anleitung verwende, sondern vielleicht anders, wie könnte man das zum nicht mehr funktionieren bringen oder dass es ganz anders läuft?
Die Grundidee dieser Firma ist einfach, dem Kunden oder den Menschen die Möglichkeit und das Wissen wiederzugeben, über seine eigenen Daten entscheiden zu können. Das ist derzeit nicht wirklich der Fall. Einfach weil es sehr, sehr schwer zu durchdringen ist für den normalen Menschen, wo überall Daten gesammelt werden, von wem, warum, was wird mit denen gemacht, wer bekommt dafür Geld und ist das Geschäft dann für mich schlussendlich fair.
Die beiden Ansätze von Renat Tangens und Peter Leppelt haben wesentliche Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich aber auch in einigen Punkten. Beiden geht es um Aufklärung und die Vermittlung von kritischem Umgang mit Daten, Technik und Information. Während Föbot sich jedoch wesentlich politisch versteht, will Peter Leppels Prämandatum in erster Linie den Einzelnen erreichen.
Es ist ein künstlich geschaffenes Problem, das muss man schon so stehen lassen. Diese ganze Datenschutzthematik existiert nur aufgrund des technischen Fortschritts und unserer Art des Zusammenlebens. Andererseits, der Beruf des Steuerberaters ist auch die Antwort auf ein künstlich geschaffenes Problem. Und wir stellen uns das sehr ähnlich vor. Also in spätestens 10 Jahren wird jeder Mensch einen Datenschutzberater brauchen, wenn er nicht extrem viel Zeit aufwenden möchte, um seine Daten bei sich zu behalten. Also ich habe halt immer 2 Möglichkeiten. Entweder mache ich es selber und beschäftige mich damit sehr intensiv, wie halt auch bei Steuerrecht, oder gebe ich es in Auftrag. Nur müssen wir halt jetzt gerade dafür sorgen, das ist halt das aktuelle Problem, dass die Leute überhaupt wissen, dass da ein Problem ist. Und insofern natürlich sind wir auch Aufklärer. Ja. Also sie können schon mehrere Jahre rechnen, bis sie ungefähr wissen, was passiert zum einen und wie ich es verhindere. Extrem aufwendig. Und sie brauchen auch sehr, sehr vertiefte Kenntnisse über Informatik, Technik, auch Elektrotechnik. Insofern besteht für den normalen Menschen eigentlich nur die Möglichkeit, jemanden zu beauftragen. Also wenn er es denn möchte, das ist ja auch jedem freigestellt. Es kann natürlich auch sein, dass jemand sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, der alte Spruch, und jeder kann meine Daten haben, wie er möchte. Das ist jedem selbst überlassen, aber wir wollen den Menschen halt die Wahl geben.
Manchmal muss man sich einfach die verschiedenen Eigenschaften einer Technologie vor Augen halten und dann wird es deutlich. Wir haben uns halt schon im Jahr 2001 mit RFID beschäftigt, mit den Funkchips. Und wenn man da eins und eins zusammenzählt, nämlich da ist eine weltweit eindeutige Nummer auf einem Chip, die per Funk abgefragt werden kann. Und per Funk abfragen bedeutet, das kann auch unbemerkt passieren. Ich bekomme das also gar nicht mit, dass Gegenstände, die ich bei mir trage, ausgelesen werden. Dann schrillt bei mir eine Alarmglocke und die sagt, das will ich nicht. Und das scheint vielen anderen Menschen auch so zu gehen. Die Kunst besteht einerseits, dieses Gespür für die gefährliche Stelle zu haben und dann auch den Punkt zu finden, wie kann ich das vermitteln.
Für Peter Leppelt heißt Vermittlung, Seminare und Einzelberatung. Für Rena Tangens dagegen sind es eher politische Aktionen, Inszenierungen und der Kampf um Selbstbestimmung.
Wir haben sehr viele Seminare im Angebot. Wir haben vorbereitete in der Schublade quasi von einer halben Stunde Sensibilisierungsseminar bis 2 Wochen Intensivseminar, sodass man halt wirklich grob weiß, was man tun kann, wie man es tun kann und wie man es tun sollte. Das variiert stark. Wir haben halt auch Vorbereitungssachen bzw. Sensibilisierungsseminare. Da wird einfach nur die Ist-Situation beschrieben. Einfach nur, wo werden Daten gesammelt, warum passiert das, auch mit Quellenangaben, dass das auch überprüft werden kann. Wir wollen ja keine Panik verbreiten, sondern wir erzählen einfach nur, was ist. In den etwas ausgedehnteren Varianten, die dann so 2 bis 4 Stunden sind, werden dann auch einzelne konkrete Tipps gegeben. Das sind keine Allheilmittel, das kriegt man in der Zeit einfach nicht unter. Aber es sind Hilfen, die man auch unbedingt zumindest beachten sollte. In Intensivseminaren, die dann halt über mehrere Tage gehen, werden dann halt schon deutlich vollständigere Tipps gegeben. Aber so richtig sinnvoll ist es eigentlich nur, wenn man entweder eine Einzelberatung in Anspruch nimmt oder ein Seminar mit telefonischem Support sozusagen. Also sprich, dass man uns jederzeit anrufen kann, wenn man einen neuen Dienst zum Beispiel in Anspruch nimmt, ne? Ein neues soziales Netzwerk oder ein neues Gerät kauft, ein neues Handy. Dann kann man uns einfach fragen, wo sind denn da wohl die Schwachstellen? Worauf muss ich achten? Und das sagen wir dann. Wenn wir es nicht wissen, wir können ja auch nicht alles wissen, recherchieren wir es nach. Auch, dass man da eine verlässliche Antwort erhalten kann.
Das Spannende am Phoebot ist, dass von ganz vielen verschiedenen Seiten dort etwas einfließt. Wir haben Programmierer, wir haben Hacker bei uns, technikaffine Menschen, wir haben Künstler, wir haben Leute, die schreiben können oder einen Blick für Bilder und Fernsehen. Wir haben sehr politisch engagierte Menschen im Phoebot. Und diese Mischung, glaube ich, macht es einfach. Also die Kreativität, selber etwas zu schaffen, selber etwas zu erfinden und auszuprobieren und sich also keine Angst vor Technik zu haben und auf der anderen Seite zu wissen, wie Politik funktioniert und auch kreative Aktionen sich einfallen zu lassen, um an einer bestimmten Stelle die Öffentlichkeit zu erreichen, um Themen bekannt zu machen. Ich glaube, das ist das, was den Phoebot auszeichnet. Das ist eine weitere Aktion, die wir gemacht haben. Wir haben Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und das ist eine Massenverfassungsbeschwerde. Wir haben tatsächlich fast 35.000 Menschen in Deutschland dazu bewegen können, diese Verfassungsbeschwerde mitzuzeichnen. Und das ist die größte Verfassungsbeschwerde in der Geschichte der Bundesrepublik. Das, denke ich, ist ein großer Erfolg. Die FDP hat sich im Wahlkampf sehr eindeutig als Bürgerrechtspartei präsentiert. Wir haben tatsächlich auch in ihrem Wahlprogramm den Punkt, dass die Vorratsdatenspeicherung zurückgenommen werden soll. Und zwar ohne Einschränkungen. Da steht nicht dabei, nur wenn Karlsruhe das zurücknimmt, sondern das ist Wahlprogramm. Wir werden auch die neue Regierung an dieser Stelle beim Wort nehmen. Wir werden ihnen auf die Finger schauen und der Widerstand wird ganz sicher weitergehen. Denn die Ankündigungen, die bisher dort geschehen sind, sind außerordentlich halbherzig. Wir müssen dieses Thema der Datenspeicherung und des Machtverlustes von Menschen über ihre Zukunft, das müssen wir in einem größeren Rahmen angehen. Denn die Speicherung von Daten bedeutet langfristig, dass wir weniger Möglichkeiten haben, uns noch selber zu entscheiden, also unser Leben zu gestalten, weil wir nur noch bestimmte Möglichkeiten angeboten bekommen in Zukunft, weil andere über uns entscheiden aufgrund der Daten, die sie von uns vorliegen haben. Also wird angenommen, für welche Dinge wir Interesse haben. Es wird prognostiziert, wie wir uns verhalten werden, ob wir bezahlen werden oder wie schnell, wie viel wir kaufen werden und so weiter. Und damit werden uns ganz viele Entscheidungen aus der Hand genommen. Und das sehe ich als das große Problem, was die Datenspeicherung mit sich bringt, dass sie Machtstrukturen verstärkt, also von Bürger zu Staat. Der Staat weiß wesentlich mehr über die einzelnen Bürger, als umgekehrt die Bürger über das Funktionieren des Staates genauer Bescheid wissen. Je mehr in Gremien verlegt wird, wo auch nicht mehr politisch entschieden wird, sondern irgendwelche Experten, desto weniger wissen die einzelnen Bürgerinnen und Bürger noch, was da passiert und warum. Und das Gleiche passiert auch auf der Ebene Wirtschaftsstaat. Und zwar sowohl die Konsumentinnen und Konsumenten werden immer genauer ausgeforscht von Firmen. Die wissen Score-Werte, also wie wünschenswert ist jemand als Kunde, haben zum Teil sehr, sehr detaillierte Daten vorliegen über die Konsumentinnen und Konsumenten. Und auf der anderen Seite auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auch zunehmend ausgeforscht. Das haben wir an den Skandalen der letzten Jahre gesehen. Da werden einfach mal die Kreditdaten von den Leuten standardmäßig abgefragt. Arbeitnehmer werden belauscht und werden mit Videokameras beobachtet. Es werden Durchsuchungen vorgenommen und so weiter. Das sind alles Sachen, die mir Sorge machen, weil das bedeutet, dass Menschen ihre Bürgerrechte beim Pförtner abgeben müssen, wenn sie zur Arbeit gehen. Und das kann nicht sein. Auch wenn Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, kann das nicht sein, dass sie sich da mit einverstanden erklären müssen, sondern das ist etwas, wo wir gesetzlich Riegel vorschieben müssen und dafür müssen wir kämpfen.
Kämpfe gegen den Überwachungsstaat, den Missbrauch von Daten und für die Selbstbestimmung von Bürgern. Das waren zuletzt Peter Leppelt und Rena Tankens. Nähere Informationen zu den verschiedenen Projekten, die in dieser Sendung eine Rolle gespielt haben, finden Sie auf der Homepage von Radio Bremen Nordwestradio. Auch Hinweise auf einige der Bücher. Ihr Besuch dort wird nicht registriert, oder doch? In der nächsten Woche dokumentiert an dieser Stelle meine Kollegin Gabi Schulenburg die diesjährigen Bremer Universitätsgespräche. Migration und regionale Entwicklung ist das Thema. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspinn. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.